SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Dänemark rutscht nach rechts. Die neue Regierung stellen die Liberalen. Aber der wahre Wahlgewinner ist der Rechtspopulist Dahl.
In your heart and you'll never walk.
Wie lange Dahl noch singen und feiern kann und wohin Dänemark segelt mit den Rechtspopulisten, besprechen wir im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die von der EU Bedrängten schauen zueinander. Russland und Griechenland soll neu auch eine Gaspipeline verbinden. Die NATO beendet ihr Großmanöver an der Grenze zu Russland. Der polnische Verteidigungsminister jubelt und findet, die NATO habe Geschichte geschrieben. Welche Geschichte? Wir fragen nach. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Daniel Hubacher. Sie hat die Nachrichten.
Der Rechtsrutsch nach den Parlamentswahlen führt in Dänemark zum Wechsel von der sozialdemokratischen zu einer bürgerlichen Regierung. Regierungschef wird der frühere Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen, dessen liberale Partei starke Verluste erlitt und nur noch drittstärkste Kraft im Parlament ist. Eine wichtige Rolle in der dänischen Politik wird der Rechtspopulist Kristian Thulesen Dahl spielen, der mit seiner dänischen Volkspartei gleich 15 Parlamentssitze dazugewann. Sie ist nun zweitstärkste Partei in Dänemark. Die Sozialdemokraten der bisherigen Regierungschefin Helle Thorsten-Schmidt haben zwar am meisten Sitze im Parlament, aber es fehlen mögliche Koalitionspartner. Griechenland soll über eine neue Pipeline Gas aus Russland beziehen können. Die Energieminister der beiden Länder haben in St. Petersburg eine Absichtserklärung unterzeichnet. Diese zufolge soll die Gasleitung 2019 fertiggestellt und vorwiegend mit russischen Geldern finanziert werden. Dieser griechische Pipeline-Arm soll eine Verlängerung eines russischen Prestige-Projektes bilden, die Gasleitung Turkish Stream. Diese soll dereinst auf dem Grund des Schwarzen Meeres zu liegen kommen und Gas aus Russland in die Türkei und von dort aus in weitere europäische Länder bringen. Der Nationalrat will mehr Geld für die Bildung ausgeben, als der Bundesrat vorschlägt. Angesichts des Fachkräftemangels in der Schweiz sollen die Ausgaben zwischen 2017 und 2020 jedes Jahr um knapp 4% wachsen. Das Geld soll der Berufsbildung und den Hochschulen zugutekommen. Der Nationalrat unterstützt damit eine Motion seiner Bildungskommission. Der Bundesrat habe in seinem Finanzplan für die nächsten 2 Jahre ein jährliches Wachstum von nur 3,3% angekündigt. Das genüge nicht, mahnt der Nationalrat. Nun ist die Sommersession zu Ende. In den letzten 3 Wochen haben National- und Ständerat mehrere abschließende Entscheide gefällt. So stimmten sie einem Kompromiss zum nationalen Finanzausgleich zu. Demnach werden die Geberkantone jährlich um 67 Millionen entlastet. Zum Vergleich, in diesem Jahr zahlten die 9 Kantone 1,5 Milliarden Franken in den Lastenausgleich. Beide Räte wollen zudem die Kultur fördern, und zwar in den nächsten 5 Jahren mit über 1 Milliarde Franken. Und außerdem haben National- und Ständerat in der Schlussabstimmung mehrere Volksinitiativen zur Ablehnung empfohlen, so jene zur Heiratsstrafe im Steuerrecht, die sogenannte Milchkuh-Initiative im Zusammenhang mit der Verkehrsfinanzierung und auch die Volksinitiative mit dem Titel «Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschulen». Einen Monat nach dem Ausbruch der Atemwegserkrankung MERS in Südkorea meldet das Land den 24. Todesfall. Von den infizierten Personen schweben laut Gesundheitsministerium weitere 16 in Lebensgefahr. Fast 6'000 Patienten werden derzeit auf Quarantänestationen oder zu Hause isoliert. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen Anzeichen, dass die MERS-Krankheit bereits wieder auf dem Rückzug ist. Das Wetter. Am Nachmittag scheint vor allem im Westen und im Süden die Sonne, an den Alpen fällt lokal etwas Regen. Morgen regnet es vor allem in der Zentral- und Ostschweiz. Es ist eher kühl mit 16 Grad. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig mit Nordwind bei 25 Grad.
Die dänische Königin hat sie schon empfangen. Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt hat im Schloss ihren Rücktritt eingereicht. Ihr Nachfolger wird der Liberale Lars Røkke Rasmussen, obwohl seine Partei das schlechteste Ergebnis bei einer Parlamentswahl gemacht hat seit 25 Jahren. Rasmussen kommt als Oppositionsführer zum Handkuss wegen einem anderen Mann. Der eigentliche Sieger der Wahl ist der Rechtspopulist Christian Thulesen Dahl, der Kopf der dänischen Volkspartei. Jede fünfte Stimme ging an seine Partei. Diese wird damit zweitstärkste Kraft im Parlament. Ein Porträt des neuen starken Mannes der dänischen Politik von Bruno Kaufmann.
Er ist das neue Gesicht in der dänischen Politik. Christian Thulesen Dahl, 45 Jahre alt, Jurist. Als er gestern Abend als großer Wahlsieger vors Mikrofon trat, wirkte er überrascht. Ich glaube immer noch, dass ich nur träume und bald erwache und merke, dass die Wahlen gar noch nicht stattgefunden haben. Tatsächlich ist der Ausgang der dänischen Parlamentswahlen sehr bemerkenswert. Fast schon aus dem stillen Hintergrund ist es dem Nachfolger der schrillen und charismatischen Parteigründerin Pia Schjærsgaard in den letzten 3 Jahren gelungen, die in ganz Europa als Rechtspopulisten verschriene Volkspartei ins Zentrum der dänischen Politik zu rücken. Während Schjærsgaard fast täglich gegen muslimische Einwanderer wetterte und für einen Austritt aus der Europäischen Union eintrat, schmiedete Thulesen Dahl Abkommen mit der Linken zum Ausbau des Wohlfahrtsstaates und versprach nach dem Vorbild David Camerons eine Rückkehr der Europäischen Union zu einer reinen Freihandelszone. Im Unterschied zu rechtspopulistischen Schwesterparteien in anderen Ländern positioniert sich die dänische Volkspartei heute ganz klar weiter links, auch wenn sie an ihrer nationalistischen Gesinnung keine Zweifel lässt. Ohne große Worte, frei von Skandalen und mit viel Geduld hat Thulesen Dahl auf die neue Machtposition hingearbeitet. Obwohl noch jung, hat er schon über 20 Jahre im dänischen Parlament hinter sich und genießt unter allen Politikern heute bei den 5 Millionen Däninnen und Dänen das höchste Vertrauen. In der Stunde des Glücks ließ sich der sonst so beherrscht auftretende, auch schon mal als nationalkonservativer Sozialdemokrat beschriebene Wahlsieger in der vergangenen Nacht sogar zu einem Ständchen hinreißen.
In your heart and your name.
Auf das ausgelassene Fest könnte nun aber schon bald ein schwerer Kater folgen. Denn die dänische Volkspartei hat bislang davon profitiert, keine Regierungsverantwortung zu übernehmen und sich die Hände somit nicht mit schwierigen Kompromissen zu beschmutzen. Als wichtigste Kraft im bürgerlichen Mehrheitslager dürfte ein solches Abseitsstehen künftig schwierig werden. Und ähnlich wie in Norwegen oder Finnland, wo die nationalkonservativen und ausländerfeindlichen Parteien nunmehr mitregieren, könnten nun schon bald dunklere Wolken für die dänische Volkspartei und Thulesen Dahl aufziehen.
Bruno Kaufmann. Und Dänemark, das immer wieder mit der Schweiz verglichen wird, schauen wir uns nach diesem Rechtsruck genauer an um eins. Und bis um eins sind das unsere Themen. Der Handschlag des Russen und des Griechen für eine Gaspipeline von Russland nach Europa über Griechenland und an der Ukraine vorbei. Die Drohgebärde der NATO aus Polen an Putin, das Großmanöver namens Speerspitze. Dann zur Inlandspolitik. Einmal ganz im Ernst, wir vergleichen, was die Parteipräsidenten vor 4 Jahren versprochen haben, mit heute, 4 Monate vor den Wahlen, unter dem Motto «Gesagt ist gesagt». Und zur Inlandspolitik, das mal ganz spielerisch, wir begleiten eine Schulklasse, die Nationalrat spielt.
Wie wir alle wissen, Leute, sind Jugendliche ohne Arbeit meistens gar nicht beschäftigt. Dann sind sie auf der Straße, bauen Mist und kiffen.
Wir begleiten eine Schulklasse in Bern. Und wo einst Lehmhütten standen, thronen heute Prachtzwillen. Doch sie stehen leer. Die Reportage aus Kabul, Afghanistan. Die Griechenland-Krise ist noch nicht ausgestanden, doch der griechische Ministerpräsident Tsipras ist bereits unterwegs zum neuen Verbündeten, Russland. In Moskau wird Tsipras am Nachmittag auf Wladimir Putin treffen. Bereits am Morgen unterzeichnet wurde eine Absichtserklärung über den Bau einer neuen Gaspipeline, die durch Griechenland führen soll. Russland-Korrespondent Peter Giesling.
Schon in 4 Jahren sollen über die neue Pipeline jährlich bis zu 47 Milliarden Kubikmeter russisches Gas nach Südosteuropa fließen. Die neue Gasleitung soll von Russland aus quer durchs Schwarze Meer, dann durch die Türkei, über griechisches Territorium führen und so die Länder auf dem Balkan mit Gas versorgen. Am Rande des Petersburger Wirtschaftsforums ist heute zumindest eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet worden. Und heute Nachmittag noch wollen Russlands Präsident Putin und der griechische Regierungschef Tsipras offenbar über weitere Details dieses geplanten Deals beraten. Damit die Gasleitung in Griechenland überhaupt gebaut werden kann, will Russland der finanzgeplagten Regierung in Athen einen entsprechenden Kredit gewähren. Und die Griechen hoffen, dass sie später, wenn das Gas mal fließt, mit den Transitgebühren, welche sie erheben können, ihre finanziellen Löcher stopfen können. Putin hat Tsipras bei dessen jüngsten Moskau-Besuch Milliardenbeträge in Aussicht gestellt, welche ohne großes Dazutun über die Vermittlung Russlands in die griechische Staatskasse fließen könnten. Überhaupt, Moskau versucht nun, sich den finanzgeplagten Griechen gewissermaßen als Alternative zur EU anzubieten. Der russische Vizepremier Dvorkovic meinte jedenfalls am Rande des Forums in St. Petersburg, Russland sei letztlich gerne bereit, über gewisse Finanzhilfen für die Griechen nachzudenken.
Speerspitze, so heißt die militärische Antwort der NATO auf Russlands Übernahme der Krim. Eine Antwort, die innerhalb der NATO selbst für Diskussionen sorgt. Unter dem Namen Speerspitze hat die NATO bis heute auch 10 Tage lang in Polen, nahe der Grenze zu Russland, ein Großmanöver geübt. Und erstmals wurde die neu geschaffene schnelle Eingreiftruppe getestet. Frage an Fredrik Steiger, Sie befassen sich bei uns mit Strategiefragen. Was genau haben die NATO-Soldaten geübt?
Sie haben einen Angriff auf ein fiktives NATO-Land namens Botnia geübt, und zwar keinen klassischen militärischen Angriff mit Militärkolonnen und Panzern, sondern einen hybriden Angriff auf dieses Land. Hybrid heißt also mit Sonderkommandos, mit sogenannten grünen Männchen, mit Propaganda, mit bewaffneten lokalen Milizen. Man erkennt dahinter natürlich unschwer das russische Vorgehen auf der Krim und in der Ostukraine.
Und wie ist die Übung verlaufen?
Gemäß Drehbuch, die NATO hat den Angriff erfolgreich abgewehrt. Das ist das, was signalisiert wurde. Das ist das, was die Beobachter sehen konnten. Aber denen hat man natürlich auch nicht alles gezeigt. Es war nicht erkennbar oder ist nicht erkennbar, was allenfalls hinter den Kulissen schiefgelaufen ist, noch nicht gut gelaufen ist. Und die, die es wissen, erzählen es natürlich nicht, weil das wäre ja nicht mehr Abschreckung.
Die schnelle Eingreiftruppe wurde auch getestet. Lässt sich erahnen, ob da die NATO zufrieden ist, wie die funktioniert?
Zumindest nach außen ist sie sehr zufrieden. Der polnische Verteidigungsminister hat sich fast schon enthusiastisch geäußert. Auch NATO-Chef Stoltenberg hat gesagt, er sei beeindruckt. Schön, dass alles funktioniert. Wie ein Mann haben die NATO-Soldaten agiert, was ja nicht ganz selbstverständlich ist bei Soldaten aus 9 Ländern mit unterschiedlicher Sprache und unterschiedlicher auch militärischer Tradition.
Hat jetzt dieses Großmanöver bloß symbolische Wirkung, also Abschreckung Russlands und Beruhigung einiger osteuropäischer Staaten, oder ging es da um mehr?
Ich denke, dass allein schon die Symbolik wichtig war und vor allem auch als Signal an die Osteuropäer selber. Signal, die NATO steht hinter euch, denn es gibt in Osteuropa in vielen Ländern echt Ängste vor Russland und es gibt auch echt Zweifel, dass die NATO imstande wäre, zurückzuschlagen. Aber neben der Symbolik gab es natürlich schlicht auch eine militärische Notwendigkeit. Diese neue Eingreiftruppe ist in der Tat noch sehr, sehr neu, hat noch nicht wirklich geübt und muss das noch sehr viele Male tun, bevor sie von einem Papiertiger zu einer echt ernstzunehmenden Kraft wird.
Russland hat mit einer Gegendrohung geantwortet und angekündigt, es wolle seine Atomwaffen modernisieren. Jetzt angesichts dieser angespannten Lage, welche Bedeutung hat da der Vorschlag von Bundesrat Didier Burkhalter, man solle der Ukraine den Status der Neutralität verleihen? Also ist das eine gute Idee?
Ich denke, die Idee ist nicht schlecht. Ich denke auch, dass NATO und die Europäische Union vermutlich dafür zu haben wären, eventuell sogar Russland, so ein bisschen nach dem Vorbild Österreichs. Das hat ja seinerzeit die Neutralität auch nicht selber gewählt. Sie wurde ihm sozusagen aufgenötigt. Aber die entscheidende Frage ist, will das die Ukraine? Wird sich die Ukraine oder würde sich die Ukraine sicherer fühlen als neutrales Land zwischen den Fronten oder eben nicht doch als das, was sie offiziell anstrebt als NATO-Mitglied.
Zum Schluss noch, Russland ist auch verärgert, weil die USA vorschlagen, man solle NATO-Truppen und schwere Waffen nahe der russischen Grenze stationieren. Wie weit sind eigentlich diese Pläne gediehen?
Man hat viele Wochen lang darüber diskutiert. Ich vermute, dass es kommende Woche am NATO-Verteidigungsministertreffen zu einer Entscheidung kommt, möglicherweise durchaus zu einer positiven. Also man wird das machen, dort mindestens Material und Waffen stationieren, wenn vielleicht schon nicht permanent Soldaten.
Danke für die Einschätzungen, Fredrik Steiger.
Gesagt ist gesagt.
4 Monate vor den eidgenössischen Wahlen konfrontieren wir die Präsidentinnen und Präsidenten der grössten Parteien mit den eigenen Aussagen aus den letzten 4 Jahren. Denn was sie sagen, hat Gewicht.
Gesagt ist gesagt.
Wir starten heute mit Toni Brunner, dem Präsidenten der wählerstärksten Partei, der SVP. Aus dem einst jüngsten Nationalrat ist längst ein gestandener Politiker geworden. Einer aber, der seine Partei auch durch Krisen führen musste. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir haben Toni Brunner eingeladen zum Rendezvous mit der Vergangenheit. Der SVP-Chef und seine Partei im Porträt von Dominik Meier.
Toni Brunner kommt ins Radiostudio, setzt sich ans Mikrofon und porträtiert sich gleich selbst.
Er ist der Präsident der SVP, er ist Landwirt, er ist lebensfroh, dem Leben zugeneigt. Ja, ich würde sagen, es gibt hier im Bundeshaus unsympathischere Menschen als Toni Brunner.
Toni Brunner ist ein Kommunikationstalent. Der Chef der rechten Volkspartei weiß, dass er gut rüberkommt und gerne hilft er auch nach. Seine Fernsehinterviews gibt er vorzugsweise im Stall oder vor dem Toggenburger Bergpanorama. Die Kulisse vermittelt Bodenständigkeit, Heimatgefühle, Geborgenheit. Vor 3 Jahren empfängt Toni Brunner eine Fernsehreporterin daheim im Stall.
Bei uns auf dem Hof, da fehlt es eigentlich an nichts. Die Sau Nubes heisst die Wolke, das Hündli heisst Luna, der Mond. Und dann nachher heisst meine Freundin Esther, der Stern, und Toni ist das Sünneli.
Ihm ist das nicht zu kitschig.
Ich bin ja der Sonne sehr zugeneigt. Es ist mir sogar einmal passiert, dass ich das Sünneli bei einem Kondolenzschreiben gemacht habe. Erst als ich nochmal durchgelesen habe, ist mir das aufgefallen.
Das Sünneli als Markenzeichen, die Landkulisse als Botschaft. Bei Toni Brunner ist vieles hochprofessionell. Auf seinem Bauernhof schultert längst ein Angestellter die meiste Arbeit. Und in der Partei steht ihm der wohl stärkste Parteiapparat der Schweiz zur Seite. Erfahrene Strateginnen und Strategen in der Parteizentrale, graue Eminenzen wie der Vizepräsident Walter Frey und natürlich Christoph Blocher. Doch wie viel hat Toni Brunner zu sagen in der Partei? Er lässt durchblicken, seine Stellung hat er sich erkämpfen müssen.
Eine gewisse Autorität muss auch erarbeitet werden. Und gerade in der SVP, muss ich sagen, damit muss man umgehen können.
Blochers Zögling, davon spricht längst niemand mehr. Toni Brunner ist eine Größe. Nur eines hat er 2-mal nicht geschafft, die Wahl in den Ständerat. Im November 2011 verliert er letztmals gegen Paul Rechsteiner von der SP. Nach der Nichtwahl ein hörbar frustrierter Toni Brunner.
Der Paul Rechsteiner hat wie die FDP und CVP ihre Stimme gemacht, dass Mitteparteien heute bereit sind, einen Gewerkschaftsboss zu wählen und nicht einen bürgerlichen Kandidat. Das lässt ja auch tief blicken.
Tut es weh, nicht mehrheitsfähig zu sein?
Ja, man wird natürlich gern gewählt. Das war natürlich auch Verärgerung,
sagt Brunner heute. Nicht nur er muss unten durch nach den letzten Wahlen. Die SVP verliert in verschiedenen Kantonen Wähleranteile. Bundesratskandidat Bruno Zuppiger stolpert über seine Erbaffäre. Und im Bundeshaus mucken SVP-Parlamentarier auf. Sie verlangen mehr Mitsprache. November 2011.
Jetzt ist einfach wichtig, dass man sich nicht verrückt machen lässt von diesen Kreisen, die ein Interesse daran haben, dass die SVP ein bisschen destabilisiert werden soll.
Diese Krise sei tief gewesen, sagt Toni Brunner heute.
Es gab auch innerhalb der Partei Leute, die sich beeindrucken ließen, die dann lieber auf der Seite stehen, wo man geliebt wird und sich etwas distanzieren muss von der eigenen Partei.
Damals integriert Brunner aufmüpfige Stimmen in die Parteigremien und sorgt so für Ruhe. In den Jahren darauf erlebt die SVP keine Glanzzeiten. Ihre Initiative für eine Volkswahl des Bundesrats abgelehnt. Die eigene Familieninitiative abgelehnt. Nur All das rückt in den Hintergrund, als der Partei am 9. Februar 2014 der Coup gelingt mit der Masseneinwanderungsinitiative.
Dieses Ergebnis muss dem Bundesrat zu denken geben.
Der Glanz dieses Sieges überstrahlt auch interne Konflikte. Den Zwist etwa zwischen Gewerbe- und Bauernpolitiker auf der einen und aufstrebenden Akademikern auf der anderen Seite. Die Ausländer- und die EU-Politik wirkt als Klammer und in der Asylpolitik verschärft die SVP den Ton. Letzten Herbst werfen ihr SP und BDP faschistoide Tendenzen vor. Der Vergleich mit den Faschisten habe ihn verletzt, sagt Brunner.
Ja, jeder, der auch mich persönlich kennt, der weiß, dass ich mit diesen Leuten nichts am Hut habe.
Die SVP-Position aber bleibt sehr hart. Neue Akzente setzt die Partei einzig beim Personal. Sie baut höfliche Köpfe auf, Sympathieträger, wie den Wahlkampfleiter Albert Rösti zum Beispiel. In der Sache aber bleibt die Partei pickelhart. Im Parlament etwa verhindert sie monatelang ein Sparprogramm, nur weil es ihr zu wenig weit geht. Fundamental Opposition. Vor 3 Jahren in einer JAS-Sendung sagt Toni Brunner:
«Wir zwicken im Toggenburg. Ja, das ist ein richtiger SVP, also du hast keinen Partner, nur Gegner.»
Die SVP gegen alle anderen. Wie lange Toni Brunner noch Spielleiter bleibt bei der SVP, das will er nicht verraten, der 40-jährige Trumpfbauer aus dem Toggenburg.
Dominik Meyer. Und wenn Sie ältere Fotos von Toni Brunner wundernehmen oder seine Kurzbiografie, dann klicken Sie sich ein auf srf.ch/news. Und das nächste.
Gesagt ist gesagt.
Das hören Sie gleich nach dem Wochenende am Montag. Da kommt CVP-Chef Christoph Darbeli zu Wort. Und jetzt ist es Zeit für einen Blick auf die Straße. SRF-Verkehrsinfo von 12.52 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen. Zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern Stau wegen eines Pannenlastwagens. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. 3 Wochen lang rangen sie im Bundeshaus wieder mit Themen, diskutierten und debattierten, die Ständeräte und Nationalrätinnen. Heute endet die Sommersession. Viele Junge haben davon wohl wenig mitbekommen, diejenigen nämlich, die sich kaum für Politik interessieren. Der Bund will genau das ändern und bietet ein Spiel für Schulklassen an. Die Jungen spielen dabei Parlamentarier und können politische Vorstöße erarbeiten. Das soll Interesse wecken und Verständnis schaffen für die politische Arbeit. Inlandredaktor Samuel Buri.
Ruhe im Saal. Am Rednerpult präsentiert Kommissionssprecher Ruben Camisa die Idee einer staatlichen Firma, welche Jungen ohne Lehrstelle eine Beschäftigung bietet.
Warum ist eine Gründung einer solchen Praxisfirma für Jugendliche eine gute Idee? Wie wir alle wissen, Leute, sind Jugendliche ohne Arbeit meistens gar nicht beschäftigt. Dann sind sie auf der Straße, bauen Mist und kiffen.
Applaus im nachgebauten Nationalratssaal im Berner Politforum Käfigturm. Mit Parlamentsspiel und Ausstellung will der Bund Jungen die Funktion der Politik näher bringen. Ein Großteil der Arbeit passiert schon vor der Parlamentsdebatte, in den Kommissionen oder bei der Klasse 4D des Wirtschaftsgymnasiums, eben im Schulzimmer.
Aber es müssen auch verschiedene Berufe sein.
Also, ja, ja.
In der Kommission mussten die Schülerinnen und Schüler eine mehrheitsfähige Lösung finden, um etwas gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu tun. Nicht einfach, findet der 18-jährige Joel Sali, aber spannend.
Der ganze Hergang, also war noch interessant zu sehen, wie sich das Ganze dann zusammenbildet, wenn dann mehrere Stimmen eigene Ideen bringen und das Ganze dann zu einer großen Idee wird.
Eine Idee für alle. Denise Claudio kam mit ihren Vorschlägen nicht durch.
Das irritierte mich ein bisschen, weil ich hatte andere Vorstellungen. Aber ja, wenn die Mehrheit das so will, dann kann ich ja nicht viel sagen.
Wichtig in der Kommissionsarbeit, das Feilen an Details.
Da müssen wir eigentlich noch ein bisschen genauer überlegen. Aber das haben wir.
Pause!
Ja, machen wir schnell Pause.
Also, Pause. Doch was halten die 18-jährigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten überhaupt von Politik?
Ich interessiere mich wirklich wenig für die Schweizer Politik.
Weil wir eben nicht so viel damit zu tun haben. Weil es ja schon eigentlich wie die Welt der Erwachsenen ist.
Ja, es ist ziemlich kompliziert.
Und deshalb kann es auch sein, dass das mangelnde Interesse auch daher kommt, dass man das überhaupt nicht versteht.
Das fehlende Wissen hat die Arbeit an einem realitätsnahen Vorstoß zur Jugendarbeitslosigkeit erschwert, fand Meret Schwarz.
Ja, grundsätzlich können wir jetzt sagen, es bräuchte mehr Arbeitsstellen, aber wie man das erreichen könnte, braucht schon noch ein paar mehr Überlegungen. Das kommt nicht einfach so.
Immerhin, im Nationalratssaal hält der Vorschlag der Kommission den kritischen Fragen stand.
Wie stellen Sie sich das vor? Werden diese Praxisfirmen staatlich unterstützt oder wird jemand damit beauftragt, dieses Netz aufzubauen?
Die Idee ist eigentlich, dass das staatlich ist. Dann werden verschiedene Leute von verschiedenen Firmen, vielleicht Freiwillige, werden da angestellt. Und das ist mehr oder weniger die Idee, die wir haben. I have a dream.
Eine staatliche Praxisfirma für Junge ohne Lehrstelle. Der Nationalrat der Klasse 4D nimmt den Vorschlag mit 14 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen deutlich an. Meret Schwarz zieht ein positives Fazit.
Jetzt im Nationalratssaal war eigentlich keine Unsicherheit mehr da. Wir waren uns alle sehr sicher und deshalb war es auch nicht mehr schwierig für uns.
Sie könnte sich ein politisches Amt irgendwann durchaus vorstellen. Denise Claudio hingegen überhaupt nicht.
Ja, ich finde es einfach nicht so interessant.
Und der souveräne Kommissionssprecher Ruben Camisa, ein zukünftiger Nationalrat, der junge Mann winkt ab.
Nein, ich denke nicht. Vielleicht der Schauspieler oder etwas.
Afghanistan. Noch vor 3 Jahren hatte das Land ein sagenhaftes Wirtschaftswachstum von über 14%. Jetzt wächst Afghanistans Wirtschaft gerade noch um 1,5%. Die Wirtschaft ist in sich zusammengefallen, als die NATO-Truppen abzogen Ende letzten Jahres. Die NATO-Truppen hatten nämlich das Wachstum im Land künstlich hochgehalten. Am besten sieht man diese Entwicklung in der afghanischen Hauptstadt, wo die Mietpreise massiv eingebrochen sind. Karin Wenger war mit einem Makler in Kabul unterwegs.
Zwischen den kanariengelben und mintgrünen Palästen wirkt die Villa, in die uns Farouk führt, beinahe bescheiden. Sie liegt hinter hohen Mauern, ist goldbraun gestrichen und hat 8 Zimmer. Seit 6 Monaten stehe sie leer, sagt Farouk, der sich um den Unterhalt kümmert. Früher haben wir das Haus für $7,000 im Monat an eine internationale Baufirma vermietet. Jetzt würden wir es für 3.000 geben. Der Preis ist verhandelbar. Die mehrstöckige Villa liegt im Quartier Shirpur. Vor 14 Jahren war das ein Armenviertel in Kabul. Dann, nach dem Sturz der Taliban 2001, wurden die traditionellen Lehmhäuser plattgewalzt und die Regierung verteilte das Land an hohe Regierungsvertreter und Kriegsfürsten. Diese bauten die sogenannten Poppy Palaces, Prachtvillen, finanziert mit Drogengeldern und anderen dubiosen Geldquellen. Die kitschigen Paläste reihen sich jetzt hier in grellen Farben und wildester Architektur aneinander. Griechisch-römische Bögen führen in Räume mit Sprudelbädern, Kronleuchtern und auch eine Bar fehlt in den meisten Häusern nicht. Die goldbraune Villa mit den 8 Zimmern gehört dem ehemaligen Gouverneur von Kabul. Vom Dach aus zeigt Farouk auf einen mehrstöckigen pinken Palast mit grünen Schutzzäunen in der Nachbarschaft. Der Palast dort drüben gehört einem Kommandanten aus dem Panjshir-Tal. Er hat 22 Räume und wurde für $22,000 vermietet. Eine internationale Sicherheitsfirma hat ihn gemietet, aber die ist jetzt nicht mehr hier. Jetzt steht der Palast leer. Bis zu $100,000 pro Monat haben internationale Firmen, NGOs und Organisationen in den letzten Jahren für Mieten in Shirpur und anderen Quartieren in Kabul ausgegeben. Astronomische Summen, vor allem wenn man bedenkt, dass eine durchschnittliche afghanische Familie in Kabul $200 bis $300 Miete für eine Dreizimmerwohnung bezahlt. Mit dem Abzug der NATO-Truppen im vergangenen Jahr sind nun auch die meisten Ausländer weggezogen. Für Immobilienhändler wie Said Jabbar, die viel Geld mit Provisionen verdient haben, ist das ein Problem. An diesen wie an den meisten Tagen sitzt kein einziger Kunde in seinem kleinen Büro im Quartier. Das Geschäft läuft schlecht. 60% aller Häuser stehen leer. Die Mieten sind um die Hälfte und manche gar um 2/3 eingebrochen. Said Jabbar hat Häuser an das Welternährungsprogramm, an UNICEF, die EU und internationale Sicherheits- und Baufirmen vermietet. Den besten Deal schloss er für eine Miete von 70.000 Dollar pro Monat mit Engländern ab. Wer das genau war, will er nicht sagen. Aber Jabbar hat kräftig mitverdient und je eine Monatsmiete vom Besitzer und vom Mieter bekommen. Mit Wehmut blickt er auf die vergangenen Zeiten. Alle die internationalen Organisationen, die EU und die Amerikaner, haben viel Geld für Mieten ausgegeben. Und nie hat jemand gefragt, wem das Haus gehört und woher er das Geld hat, um einen solchen Palast zu bauen. Mit dem Abzug der NATO-Truppen ist die Immobilienblase geplatzt. Das künstliche Wirtschaftswachstum zu Ende. Mit den Kriegsfürsten und Politikern, deren Paläste jetzt unbewohnt sind, sollte jedoch niemand Erbarmen haben. Viele von ihnen haben das einfach verdiente Geld längst ins Ausland geschafft und es in neue Paläste in Dubai investiert.
Die Reportage von Karin Wenger aus Kabul. Und damit Sie auch einen visuellen Eindruck von Afghanistans Hauptstadt bekommen, hat unsere Korrespondentin Fotos geknipst. Die finden Sie auf srf.ch/news. Und es ist gleich eins nach eins. Die Wahlen in Dänemark beschäftigen uns jetzt gleich auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hubacher.
Das Wahlresultat in Dänemark kostet die Ministerpräsidentin den Posten. Nach dem Sieg der Opposition hat die Sozialdemokratin Helle Thorning-Schmidt bei der Königin den Rücktritt eingereicht. Griechenland wird künftig Gas über eine neue Pipeline aus Russland beziehen. Die Leitung soll 2019 fertiggestellt sein und vorwiegend mit russischen Geldern finanziert werden. Der Nationalrat verlangt angesichts des Fachkräftemangels in der Schweiz mehr Geld für den Bereich Bildung, als der Bundesrat vorschlägt. Die Ausgaben sollen zwischen 2017 und 2020 jedes Jahr um knapp 4% wachsen. Das Geld soll der Berufsbildung und den Hochschulen zugutekommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.